Heute früh in der Predigt uns Gedanken darüber gemacht, dass Gottes Wort Bestand hat, die Heilige Schrift. Das ist, was uns Gott gegeben hat als seine Offenbarung von sich selbst. Und es gibt viele Christen, mit denen wir dieses große und wichtige Bekenntnis teilen. Ja, wir brauchen Gottes Wort. Gottes Wort ist das, was Gott inspiriert hat, das irrtumslose, unfehlbare Wort Gottes vom Alten und Neuen Testament. Dann fragen sich manche, ja, wenn wir die Bibel haben, wozu brauchen wir dann noch ein Glaubensbekenntnis? Oder brauchen wir überhaupt ein Glaubensbekenntnis? So wie wir das festgeschrieben haben in unserer Bekenntnisgrundlage, dort natürlich auch besonders in unserem Leitbekenntnis, dem 1689er Glaubensbekenntnis. Wozu brauchen wir das, wenn wir Gottes Wort in der Heiligen Schrift haben? Und wenn wir so ein Bekenntnis haben, wie lässt sich das vereinbaren mit der Gewissensfreiheit, dass mich doch nichts anderes binden darf als Gottes Wort allein? Und schließlich sind es nicht gerade diese Glaubensbekenntnisse, es gibt ja nicht nur dieses eine, es gibt ja eben auch andere, die die Gemeinde Jesu spalten, die sie einteilen in unterschiedliche Kirchen, Gemeinden, Denominationen und sie auseinanderbringen. Wollen wir uns zunächst dieser Kritik an Bekenntnissen ein wenig zuwenden und darüber nachdenken, ob sie berechtigt ist oder auch nicht. Wenn wir die Bibel haben, brauchen wir dann noch ein Bekenntnis. Und viele behaupten, ja, wenn wir doch die Bibel haben, dann brauchen wir auch gar kein anderes Bekenntnis als die Schrift allein. Und das ist oft gut gemeint. Denn wie wir heute früh auch in der Predigt uns angesehen haben, wir sollen zu Gottes Wort nichts hinzufügen. Und wir sollen auch nichts davon wegnehmen. Und doch ist es eine Sache, die auch gefährlich ist. Denn wir finden viele Irrlehrer in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, die sich zur Heiligen Schrift bekannt haben, die das nicht geleugnet hätten. Und doch haben sie falsche Dinge geglaubt. Ein Beispiel aus dem Konzil zu Nicäa, wo es um einen Mann ging, namens Arius, und es wurde untersucht, was er so geglaubt hat und verbreitet hat. Und es war sehr schwierig, von ihm eine klare Aussage darüber zu erhalten, was er denn nun ganz genau glaubt. Und er war durchaus bereit zu bekennen, dass er an die Schrift glaubt. Und er fand sich auch bereit dazu, die Sprache der Heiligen Schrift für sich in Anspruch zu nehmen. Und konkret auch für das, was die Person und das Wesen des Erlösers anbelangt. Aber er hat es anders verstanden als die anderen Teilnehmer dieses Konzils. Und als sie dann aufgeschrieben hatten, wovon sie überzeugt sind, wer Jesus Christus ist, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Da kamen sie an den Punkt, dass Arius überführt wurde. Dass er nicht mehr einfach zustimmen konnte und seine Irrlehren damit entlarvt waren. Diese Lehren, die Arius vertrat, sehr lange her, finden wir auch heute noch bei den Zeugen Jehovas, die genau diese Art der Gottesvorstellung haben und eben nicht, wie wir sie gerade besungen haben, an einen dreieinigen Gott glauben, Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist und so, wie wir es gerade eben auch besungen haben, sondern daran glauben, dass Jesus eben kein Gott ist und der Heilige Geist auch nicht. Und doch gebrauchen sie die Bibel. Ihr findet von den Zeugen Jehovas Schriften, wo sie sich über die Autorität der Schrift äußern. Man müsste in vielen sagen, ja, stimmt. Wo sie über die Schöpfung sprechen, man muss in vielen sagen, ja, Gott hat in 6 Tagen die Welt erschaffen, das sagen sie auch. Und vieles andere, selbst Dinge, die heute umstritten sind, bekennen sie. Aber in diesen wesentlichen Fragen eben nicht. Das ist nur ein Beispiel. Wir könnten andere Beispiele finden, wo Menschen sich der Schriftsprache bedienen, aber sie mit anderen Inhalten füllen, als sie gemeint sind. Oder sie in gewissen Punkten einfach anders verstehen, als sie zu verstehen sind. Und so befasst Robert Martin diese Tatsache sehr treffend zusammen. Er sagt, ein Bekenntnis zu unserer Loyalität der Bibel gegenüber ist nicht genug. Diese drastischen Verneinungen biblischer Wahrheit gehen oft damit einher, dass die Autorität und das Zeugnis der Heiligen Schrift hochgeschätzt werden. Wenn Leute die Worte der Bibel selbst gebrauchen, um Irrlehre zu verbreiten, wenn das Wort der Wahrheit so verdreht wird, dass es dem Irrtum dient, dann kann nichts Geringeres als ein Glaubensbekenntnis den Dienst leisten, dass öffentlich die Linie zwischen Wahrheit und Irrtum gezogen wird. Solche Debatten gibt es immer noch, bis in unsere Zeit hinein. Vor gut 20 Jahren gab es eine Vereinbarung zwischen der römisch-katholischen und der lutherischen Kirche, wo man bekannt hat, man hätte Einigkeit in der Rechtfertigungslehre gefunden. Die einen haben diesen Text so verstanden, die anderen anders, aber man hatte einen Text, auf den man sich geeinigt hatte. Und wir haben auch im Evangelikalismus vor einigen Jahren eine Debatte gehabt, meinen Bibellehrer, der eine sogenannte Hermeneutik der Demut vertreten hat. Hört sich super gut an, aber war im Grunde verkappte Irrlehrer. Und es ging um die Frage, ist es bibeltreu, so zu denken? Er hat behauptet, naja, wir müssen uns demütig in den Schuh stellen, wenn Jesus geglaubt hat, die Welt sei in 6 Tagen erschaffen worden, dann hat er das deshalb getan, weil man es zu seiner Zeit nicht besser wusste. Wir müssen so demütig sein und das anerkennen. Heute wissen wir es besser. Und da rede ich nicht von liberalen Theologen an den Universitäten. Da ging es um eine Ausbildungsstätte, die davon auch betroffen war im Rahmen der bekennenden oder der bibeltreuen Ausbildungsstätten. Wie auch immer. Wir müssen auf der einen Seite klar bekennen, die Heilige Schrift, die Autorität der Heiligen Schrift steht über jedem menschlichen Bekenntnis. Die Theologen nennen das, die Bibel ist die Norma Normans. Da ist man immer gerne für so lateinische Begriffe zu sagen, aber die Bibel ist die maßgebliche Norm, der Maßstab, woran sich alles messen muss. Die Heilige Schrift heißt es in unserem Bekenntnis, und wer das möchte, kann das durchaus nochmal mit aufschlagen, in unserem Bekenntnis im 1. Kapitel. Im 6. Abschnitt, im 1. Kapitel unseres Glaubensbekenntnisses, es ist im 1. Abschnitt, die Heilige Schrift ist die einzig ausreichende, so fängt das Bekenntnis direkt an, einzig ausreichende, sichere und unfehlbare Richtlinie für alle zum Heil notwendige Erkenntnis. Für den rettenden Glauben und den Glaubensgehorsam. Und dann im 6. Abschnitt, der ganze Ratschluss Gottes bezüglich all der Dinge, die zu seiner eigenen Ehre und für die Erlösung, den Glauben und das Leben der Menschen notwendig sind, ist entweder ausdrücklich in der Schrift dargelegt oder eindeutig darin enthalten. Zu ihr darf zu keiner Zeit irgendetwas hinzugefügt werden, weder durch neue Offenbarung des Geistes, noch durch menschliche Überlieferungen. Wir bekennen uns dazu, dass die Schrift die maßgebliche Norm ist, der einzige Maßstab, an dem sich alles messen muss. Welche Autorität und welche Norm hat dann ein Bekenntnis, wo wir sagen, ja, es ist doch wichtig, ich habe es gerade versucht, einleitend etwas zu erklären. Die Theologen sprechen dann von einer Norma Normata, einer an der Bibel gemessenen Lehrnorm. Ein Glaubensbekenntnis hat nicht dieselbe Autorität wie die Bibel, aber es besitzt eine abgeleitete Autorität, insofern hier biblische Wahrheit bekannt wird. Ich will das an einem Beispiel erklären, das vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist, aber man kann sich gut daran vorstellen. Im französischen Staatsarchiv in Paris liegt der berühmte Urmeter, ist ein Stück Platin und ist exakt 1 Meter lang. Und an diesem Meterstab oder an diesem Stück Platin muss sich jedes Maß, Längenmaß messen. Also der Schreiner, der morgen an der Werkbank steht und seinen Meterstab rausholt, der hat nicht dieses Stück Platin in der Tasche, sondern nur ein Stück Holz, das er ausklappt. Und es ist 1 Meter lang. Ist genauso lang. Es ist was anderes, aber ist genauso lang. Und es muss daran gemessen werden. Und hat dann auch die genau gleiche Autorität. Weil es ist ja eben daran gemessen. Wäre es ein Stück länger oder kürzer, wäre es problematisch. Und man muss dann immer wieder darauf zurückgreifen, auch mal um zu eichen. Man hat heute komplett andere Verfahren, aber ich glaube, für unsere Vorstellung hilft das. Ja? So, die Schrift ist sozusagen dieses Stück Platin, dieses Unveränderliche, das, an dem alles gemessen werden muss. Und doch hilft es uns, wenn wir etwas an der Hand haben, das daraus abgeleitet, diese Norm auch widerspiegelt. So ist es mit einem Bekenntnis. Ein Bekenntnis benennt die biblische Lehre, aber die letzte Instanz ist die Bibel selbst, aus der das Bekenntnis die Autorität nur ableitet. Und so darf und kann ein Glaubensbekenntnis die Heilige Schrift und ihre Autorität nie untergraben. Und das eigentliche Problem besteht nicht, wie oft behauptet wird, in dem Gegensatz zwischen Gottes Wort und dem Bekenntnis von Menschen, sondern in dem Gegensatz zwischen dem erprobten und bewährten Glauben des Volkes Gottes als Ganzem und dem privaten Urteil und der alleinigen Weisheit der die Bekenntnisse verwirft. Das ist eigentlich eine Art überhebliche Haltung. Wir haben nicht die Zeit heute, aber wir könnten es in einer anderen Lehrstunde nochmal angucken, wie in unserem Glaubensbekenntnis auch viele, viele Formulierungen aus alten Glaubensbekenntnissen, aus der alten Kirche, Chalcedon zum Beispiel oder Nicäa, mit aufgenommen und verarbeitet sind. Man hat nicht gesagt, wir sind jetzt hier neu und wir denken uns was Neues aus, sondern man hat genau diese Tradition aus der Kirchengeschichte, aus der guten Kirchengeschichte mit aufgenommen und hiermit eingearbeitet. Ein erstes. Wir brauchen durchaus Glaubensbekenntnisse und die Glaubensbekenntnisse haben eine aus der Bibel abgeleitete Autorität. Ein zweites. Wie lässt sich dann solch ein Bekenntnis mit der Gewissensfreiheit vereinbaren? Hier will ich mich etwas kurz fassen, denn grundsätzlich ist es eine freiwillige Sache, dass sich jemand zu einem Glaubensbekenntnis bekennt. Wir haben uns hier freiwillig zu diesen Bekenntnissen bekannt, die wir in unserer Glaubensgrundlage zusammengetragen haben. Dazu hat uns niemand und darf uns auch niemand zwingen. Und wir können auch nicht jedem sofort den Glauben absprechen, der vielleicht an manchen Punkten andere Überzeugungen hat. Es ist eine freiwillige Sache. Und es wäre gegen die Gewissensfreiheit, würde man die Unterzeichnung von Bekenntnissen fordern oder erzwingen, ohne dass derjenige, der es unterschreiben soll, in der Lage wäre, die Glaubensartikel zu prüfen und dabei Strafen angedroht würden. In der Kirchengeschichte gab es so etwas, aber das wäre falsch. Keiner ist gezwungen, sich unseren Glaubensbekenntnissen anzuschließen. Keiner, der die Lehren dieses Bekenntnisses nicht teilt, ist gezwungen, Glied dieser Gemeinde zu sein. Im Gegenteil, er sollte sich fragen, möchte ich das eigentlich? Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Und wir halten daran auch fest, lass uns hier auch in unserem Bekenntnis aufschlagen, im 21. Kapitel. Dort geht es um die Freiheit des Gewissens und um die christliche Freiheit. Dort heben wir genau das hervor im zweiten Abschnitt. Gott allein ist Herr des Gewissens. Und er hat es nicht an menschliche Lehren und Gebote gebunden, die in irgendeiner Weise seinem Wort entgegenstehen oder nicht darin enthalten sind. Daher wird die wahre Gewissensfreiheit verraten, wenn unter Berufung auf das Gewissen solche Lehren geglaubt und solche Geboten gehorsam geleistet wird. Ebenso bedeutet die Forderung nach blindem Glauben und absolut blindem Gehorsam, dass die Gewissensfreiheit und auch die Freiheit der Vernunft zerstört werden. Die Gewissensfreiheit darf durch ein Bekenntnis nicht aufgehoben untergraben werden. Und ein dritter Aspekt, und der ist vielleicht in unserer Zeit besonders wichtig, spalten nicht gerade unterschiedliche Bekenntnisse die Gemeinde Gottes? Gibt es nicht gerade, ich meine, fragen wir uns selbst, gibt es nicht Brüder und Schwestern, die wir als Brüder und Schwestern anerkennen und die uns eigentlich sehr nahe stehen, aber mit denen wir nicht Gemeinde sein können, weil sie an bestimmten Punkten andere Überzeugungen haben? Zum Beispiel in der Tauffrage und in der Frage, was Gemeinde ausmacht. Und das ist schmerzhaft. Aber ich möchte hier auch auf etwas eingehen, ein bisschen ein paar Gedanken dran verlieren, was in unserer Zeit eben dazu führt, dass viele solche Glaubensbekenntnisse beiseite legen, weil sie eben versuchen, diese Brüder und Schwestern zusammenzubringen in einem Versuch, der gerade durch die Evangelische Allianz ab 1846 angebahnt wird, Gläubige aus verschiedenen Kirchen unter einen Hut zu bringen. Und dabei geht es dann vor allen Dingen darum, dass die Glieder der unsichtbaren, universellen Gemeinde Jesu Christi über die Grenzen ihrer Glaubensgemeinschaft hinweg auch Glaubensgemeinschaft pflegen. Und das ist erstmal grundsätzlich nicht nur falsch, es hat durchaus gute Aspekte, aber man merkt doch bald, dass hier klar umrissene Glaubensbekenntnisse auch sehr hinderlich sind. Denn diese Bekenntnisse bringen immer wieder eine gewisse Trennung zu denen, die die darin enthaltenen Lehren eben nicht teilen. Kurz, die Einheit unter Gläubigen unterschiedlichen Bekenntnisses kann es nur dann geben, wenn man Bekenntnisse beiseite schiebt. Und dann versucht man eine Einheit zu erschaffen, die dann im letzten Grunde nicht mehr auf Wahrheit gegründet ist, sondern auf einem, ich würde sagen, sentimentalen Zusammengehörigkeitsgefühl oder auf vermeintlich gemeinsamen Glaubenserfahrungen. Und das mag im Einzelfall in bestimmten Bereichen vielleicht auch noch in Ordnung sein. Bleiben wir bei dieser Tauffrage und man trifft sich mit solchen Geschwistern und hat Gemeinschaft miteinander in verschiedenen Dingen, ja. Aber es ist sehr schnell, wenn man andere Türen öffnet, ist man dabei, Irrlehren Tür und Tor zu öffnen, wenn man das einfach alles nur so beiseite legt. Ein Problemfeld ist sicherlich schon die Frage nach der Irrtumslosigkeit der Schrift. Nicht jeder, der sich zu Jesus bekennt, glaubt das. Dann fehlt schon so ein bisschen auch die Grundlage. Und ein Vorstehender der Evangelischen Allianz hier in Deutschland vor 20 Jahren hatte damals gesagt, ich träume von einer Koalition all derer, die sich in ihrer Lebensführung auf Jesus Christus berufen. Aber dazu brauchen wir die Koalition möglichst vieler, welcher Kirche, Freikirche oder christlichen Gemeinschaft sie auch angehören. Etwas später sagte er, ein Christ, 5 Jahre später, ist also jemand, der sich Christus anvertraut und mit ihm lebt. Da ist es zunächst nicht entscheidend, zu welcher Kirche jemand gehört. Rückfrage, könnte dann also auch ein katholischer Bischof zur Allianz gehören? Antwort, wenn er sich, wie es die Bibel entsprechend auch die Allianz versteht, allein auf Christus verlässt und sich ihm allein verantwortlich weiß, dann könnte er das natürlich. Und die Allianz hat hier Türen und Tore geöffnet. Wir haben heute einen Allianzvorsitzenden aus der Pfingstkirche und in den örtlichen Allianzen arbeiten Katholiken selbstverständlich auch mit. Wenn wir uns hier zur Berliner Erklärung bekennen, spießt sich das. Nur als Beispiel. Ich könnte hier noch viel drüber reden, wie diejenigen, die uns eigentlich im Glauben hier nahestehen, ja, eben gerade im Evangelikalismus, zunehmend dem hingeben, dass hier viele Dinge mit hineingenommen werden, die letztendlich im Bereich der Irrlehre zu verorten sind. über Konfessionsgrenzen hinweg, weil man eben keine Konfession mehr hochhält. Und sagt hier, die Lehre trennt uns, die Liebe zueinander eint uns. Aber das hat deutliche Grenzen, dort wo man Irrlehren die Tür auftut. Und von manch einem wird dann zugunsten eines Glaubens an Jesus selbst noch die Heilige Schrift als Norma Normans beiseite gelegt, weil auch das mittlerweile als trennend empfunden wird. Und man sagt, die Heilige Schrift allein ist Gottes autoritärer Maßstab für uns. Nun ist es ohne Zweifel wahr, dass verschiedene Bekenntnisse auch diejenigen auseinanderreißen, die sich Christen nennen. Aber oft ist diese Trennung, und dann ist es eine gute Trennung, eine Trennung von Irrlehren, wie beispielsweise der römischen Kirche. Aber leider ist es auch manchmal eine Trennung, eine schmerzliche Trennung von wahren Geschwistern im Herrn, die eben in manchen Lehrfragen zu anderen Auffassungen gelangt sind. Und diese Trennung lässt sich in unserer gefallenen Welt leider nicht vermeiden, aber diese sollte uns schmerzen. Wahre von Christus gewirkte Einheit ist Einheit in der Wahrheit. Lasst uns Gottes Wort aufschlagen im Johannesevangelium, wo Jesus das sagt, im 17. Kapitel. Wo er dieses abschließende Gebet in seinem Dienst spricht und viel über die Einheit spricht. Johannesevangelium, Kapitel 17, ab Vers 17. bis Vers 23. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, dass sie in uns vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Was für ein Gebet. Christus möchte, dass wir eins sind als Kinder Gottes in dieser Welt. Aber seht auch, wie betont er damit anfängt, dass er sagt, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Es geht nicht um ein sich mögen oder gemeinsame Erfahrungen machen, sondern es geht um Wahrheit. Einig in der Wahrheit. Wer die Möglichkeit hat, dem empfehle ich es auch, dieses Buch mit diesem Titel von Martin Lloyd-Jones zu lesen, Einig in der Wahrheit, wo er das sehr schön herausarbeitet, wie wichtig das für uns ist. Einig in der Wahrheit. Und er ist in seiner Zeit auch durchaus stark angeeckt. Wollen wir als Zweites uns fragen, nachdem wir uns diesen Einwänden zugewandt haben, woher können wir jetzt sagen, dass Bekenntnisse als eigenständige Texte neben der Heiligen Schrift tatsächlich ihre Berechtigung haben? Wie kommt es, dass die christliche Kirche seit den ersten Jahrhunderten tatsächlich sich hinsetzt und schriftlich Bekenntnisse verfasst? Welche biblische Rechtfertigung und Begründung gibt es dafür, Bekenntnisse abzufassen? Wozu brauchen wir überhaupt ein schriftlich abgefasstes Bekenntnis? Welchen Nutzen hat es? Wie können wir das überhaupt gebrauchen? Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, lesen wir, 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, in den Versen 15 und 16. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Hier wird die Gemeinde Gottes, das Haus Gottes beschrieben als der Pfeiler. Der Pfeiler im Haus Gottes. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Anspielung auf den salomonischen Tempel, in dem es zwei Säulen gab. Jachin, er wird feststellen, er wird befestigen, und Boas, in ihm ist Stärke. Dieser Pfeiler und dann auch die Grundfeste, das Fundament, das Bollwerk, ein Wort, das nur hier im Neuen Testament vorkommt, dafür steht die Gemeinde, und zwar für die Wahrheit. Die Gemeinde Gottes ist der Pfeiler, die Grundfeste der Wahrheit. Und diese Wahrheit ist die Offenbarung Gottes, wie wir sie in der Heiligen Schrift finden. Diese Wahrheit ist der Gemeinde anvertraut, um sie reinzuerhalten, um sie gegen Angriffe und Irrtum zu verteidigen und um sie unverfälscht auch an die künftigen und nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Die Gemeinde Gottes selbst gibt dem Glauben und Denken des Einzelnen einen festen Grund und ein Bekenntnis. Und ein erstes solches Bekenntnis haben wir hier in Vers 16 tatsächlich vor uns. Viele Bibeln versuchen das auch so ein bisschen abzusetzen, weil man hier schon, es wird nicht ausdrücklich gesagt, aber wie das formuliert ist, davon ausgehen kann, dieser Text hat einen Bekenntnischarakter. Dort ist von Christus die Rede, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Eine biblische Bekenntnisformulierung. Und es gibt andere Bekenntnisse in der Heiligen Schrift. Und die wollen wir uns gleich ansehen. Aber hier noch einmal zurück zu 1. Timotheus 3, um eben diesem Auftrag Gottes gerecht zu werden. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein, hat die Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch eben unter anderem Glaubensbekenntnisse zusammengetragen, um festzuschreiben, das ist es, wovon wir überzeugt sind, dass die Heilige Schrift in dieser Lehrfrage zeugt. Das ist nicht das, was wir glauben und uns ausgedacht haben, sondern das haben wir aus der Heiligen Schrift entnommen. Das finden wir dort. Und eigentlich ist die Entwicklung dann auch über die Jahrhunderte so, ähnlich wie ich es bei Arius gezeigt habe, dass immer dort, wo eine ganz zentrale Lehrfrage in Frage gestellt wurde, hat man, übertragen gesprochen, wieder ein neues Kapitel hinzugesetzt. Damals, wo man noch nicht so genau formuliert hatte, wie ist es mit den zwei Naturen in der Person Jesu zu verstehen und mit der Dreieinigkeit, da hat man das sehr früh in diesen altkirchlichen Bekenntnissen festgeschrieben. Und später hat man andere Teile und Fragestellungen, die sich dann eben aufgeworfen haben, auch in Bekenntnisse aufgenommen und mit hineingeschrieben. Aber Bekenntnisse, und das war mein nächster Punkt, gibt es eben auch durchaus schon in der Bibel. Ich will euch ein paar vortragen, ihr könnt euch vielleicht die Stellen einfach dazu aufschreiben. Eines der bekanntesten findet sich in 5. Mose Kapitel 6, Vers 4, das sogenannte Shema, Shema Yisrael, das heißt es eben auf Hebräisch, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist dieser Anfang des Shema, der täglich im Morgen- und Abendgottesdienst der Juden bis heute gesprochen wird. Das ist ihr Glaubensbekenntnis, in dem sie sich von allen Völkern und anderen Religionen unterscheiden. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wir finden aber auch im Neuen Testament einige Bekenntnisse. Bekenntnisse zu Christus von Nathanael in Johannes 1, Vers 49. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Matthäus 16, Vers 16, Petrus bekennt dort, du bist der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Oder in Johannes 6 ebenfalls, Petrus in Vers 68 und 69, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Oder auch bekannt die Worte des Thomas am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 20, Vers 28. Mein Herr und mein Gott, sagt er zu Jesus. Matthäus 28, Vers 19. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Bekenntnis zu dem dreieinigen Gott. Und so finden wir noch eine ganze Menge. Wir hatten hier 1. Timotheus 3, Vers 16 oder 1. Korinther 8, Vers 6 oder Hebräer 6, Vers 1 und 2. An Texten, an kleinen Texten oft, die sind nicht so umfangreich wie unser Glaubensbekenntnis, wo wir aber Menschen finden oder Textstellen in der Bibel finden, wo ein klares Bekenntnis ausgesprochen wird zu Gott, dem alleinigen Gott im Alten Testament schon, oder zu Christus als dem Erlöser. Und so hat die Gemeinde Jesu Christi die gesamten Jahrhunderte hindurch der Kirchengeschichte die wichtigsten Lehren der Bibel immer wieder in Bekenntnisse zusammengetragen. Gerade dann eben, wenn es in Frage gestellt war. Um damit diesem hohen Auftrag aus 1. Timotheus 3, Vers 15 gerecht zu werden, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein. Es geht um das Bekenntnis zur Wahrheit. Und das gilt es für uns zu bewahren. Dass wir die Wahrheit reinerhalten und sie verteidigen und sie unverfälscht auch in künftige Generationen hinein wieder weitergeben. Deshalb haben wir unsere Überzeugungen auch in Katechismen, in dem kleinen Katechismus, aber dann auch in der Kinderversion, dass schon die nächste Generation diese Grundüberzeugungen auswendig lernt und mitbekommt und von Kind auf darin unterwiesen wird. Wie sollen wir nun Bekenntnisse oder unser Bekenntnis auch gebrauchen? Wozu ist es dann da? Sein Bekenntnis zur Wahrheit. Und so ist es ein Mittel zur öffentlichen Bekräftigung und Verteidigung der Wahrheit. Die Gemeinde Jesu Christi als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit hat einen hohen Auftrag. Paulus ermahnt Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 13, halte fest das Vorbild oder das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Oder im Judasbrief im 3. Vers, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Könnten noch Philipper 1, Vers 27 hinzunehmen. Aber für uns ist wichtig, bei der Erfüllung dieser Aufgabe, die Wahrheit klar umrissen zu bekennen, ist ein Bekenntnis ein hilfreiches Mittel, um den Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum deutlich zu markieren. Und im kleinen Umfang die zentralen Lehren der Bibel in ihrer Reinheit und in ihrem richtigen Verhältnis zueinander auch darzustellen. Und dabei wenden wir uns an zwei unterschiedliche Personengruppen. Zum einen an Menschen, die nicht Teil der Gemeinde sind, die sozusagen außerhalb der Gemeinde sind. Dieses Bekenntnis ist keine Geheimlehre, die nur so die Mitglieder bekommen, sondern sie ist öffentlich. Und jeder kann das einsehen. Jeder, der das interessiert, was glauben die da eigentlich? Der kann es nachlesen. Und so geben wir der Welt auch ein Zeugnis über unseren Glauben. Und jeder, der interessiert ist, darf es nachlesen. Wir verbergen das nicht. Aber es ist auch für uns ein Mittel, die wir Teil der Gemeinde hier sind, ein Mittel zur Belehrung, dass wir eben in diesen Wahrheiten auch unterwiesen werden. Auch eine kleine systematische Theologie, um die Wahrheit wohlgeordnet darzulegen und uns vor Irrtum zu schützen. Und es hilft uns auch, die Kinder und auch andere, die in die Gemeinde aufgenommen werden, im Glauben zu unterweisen und sie darin zu unterrichten. Und schließlich hilft es auch einer zu einer mündigen Gemeinde zu werden, darin zu wachsen, in der Erkenntnis zu reifen, um auch die Predigt von Gottes Wort mit Einsicht aufzunehmen, aber dann auch in einem gesunden Maß, mit diesem Maßstab verinnerlicht, prüfen zu können, was höre ich da? Stimmt das mit der Lehre von Gottes Wort überein? Und nicht einfach nur, weil jemand da steht und einen Titel hat oder bekannt ist, das einfach anzunehmen, sondern auch zu wissen, es gibt einen Maßstab, an dem muss man sich messen. Und dazu hilft uns ein Bekenntnis, diese Reife zu erlangen. Im Hebräerbrief ist der Schreiber etwas enttäuscht über die geistlichen Fortschritt, den die Gläubigen dort machen. Er sagt dort im 5. Kapitel in Vers 12 und 13, während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Ja, eigentlich soll die Gemeinde heranreifen. Nicht jeder Junge, gerade Bekehrte, hat das alles verinnerlicht, das ist völlig normal. Aber im Laufe der Jahre ist es wichtig, dass wir hier auch in unseren Überzeugungen zunehmen und reifen. Und dazu dient uns dieses Mittel. Ein zweites, das Bekenntnis ist auch ein öffentlicher Maßstab für Gemeinschaft oder auch Gemeindezucht. Es hilft uns, die Einheit in der Wahrheit zu sichern und zu bewahren. Im Epheserbrief heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und zumindest nehme ich es so wahr, dass wir das an dieser Stelle wirklich auch schön erleben dürfen hier, dass wir nicht ständig an diesen Fragen, die geklärt sind, uns reiben müssen. Natürlich darf man fragen, ich habe das nicht verstanden oder auch sich möchte darin unterwiesen werden, das ist nicht damit gemeint, aber grundsätzlich wird es nicht in Frage gestellt und wir können Gemeinschaft haben, weil wir wissen, wir sind von den gleichen Überzeugungen getragen und haben die gleichen Glaubensauffassungen, die unsere Überzeugungen ausmachen. Und so mahnt uns auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 5 und 6, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Einig in der Wahrheit, einig dann auch in der Verherrlichung Gottes im Gottesdienst. Und wo das nicht so gewesen war, das war im Korinth wahrscheinlich, im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel Vers 10 heißt es dann, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Philipper 1, 27 und Philipper 2, Vers 2 können wir hier noch anfügen. Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Dazu kann uns ein Glaubensbekenntnis eine große Hilfe sein. Gerade dort, wo wir sagen, hier, wir haben diese Überzeugungen, wir teilen sie. Und wir sind einmütig in dieser Überzeugung. Und so hilft ein Bekenntnis, die Einheit in der Gemeinde zu sichern und zu bewahren. Jesus sagt, jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzwei sind, werden nicht bestehen, Matthäus 12, Vers 25. Und ich zitiere aus einem Buch von Miller. Können Calvinisten, Arminianer, Pelagianer, Unitarier friedlich und gedeihlich zusammen beten, zusammenarbeiten, Gemeinschaft haben und gemeinsam Gott anbetend, während jeder seine eigenen Vorstellungen von der Wahrheit beibehält und vertritt? Wer wird den Gottesdienst leiten und predigen? Können diejenigen, die glauben, dass Jesus Gott ist, mit denen beten, die solche Verehrungen für Götzendienst halten? Können diejenigen, die bekennen, allein durch den Glauben an Christus gerechtfertigt zu sein, mit denen Gemeinschaft haben, die etwas anderes glauben? Können sie gemeinsam am Abendmahlstisch Platz nehmen? Können diejenigen, die daran glauben, dass die Heilige Schrift in allen Teilen verbal inspiriert ist, mit denen die Kanzel teilen, die das leugnen? Die einzige Möglichkeit, wie diejenigen, die sich in solch grundlegenden Fragen uneinig sind, in Harmonie miteinander leben können, besteht darin, dass sie vereinbaren, über die Wahrheit zu schweigen. Ansonsten würden sie in der Tat das Haus Gottes zu einem erbärmlichen Babel machen. Und so dient uns das Bekenntnis dazu, diese Einheit zu wahren, die Einheit in der Wahrheit. Das Bekenntnis dient uns dann aber auch bei der Anwendung von Gemeindezucht, wo dies notwendig ist. Römer Kapitel 16, Vers 17, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Anstöße zur Sünde bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. In Titus 3, Vers 10, einen sektiererischen Menschen weise nach ein- oder zweimaligen Zurechtweisung ab. Woran kann man das festmachen? Bleiben wir an diesem altkirchlichen Beispiel des Arius. Ja, sie hatten es nötig, es aufzuschreiben, was sie glauben. Und wenn derjenige dann auch nicht mehr bereit war, das als biblische Lehre anzuerkennen, wusste er, dass er hinsichtlich dieser Sache auch beurteilt wird. Der lehrmäßige Maßstab, an dem sich die Gemeinde hält, ist im Bekenntnis niedergelegt. Ihre Lehre, die im Widerspruch zu diesem Bekenntnis steht, muss dann entsprechend auch bestraft werden. Und hier gibt es sicher Bereiche, wo wir sagen, die sind wirklich extrem zentral, andere Bereiche, wo man vielleicht auch überlegen darf, dass man sich nicht sicher ist, ob das jetzt exakt genau so ist. Es ist ein menschliches Dokument. Aber im Grundsatz wollen wir hiermit die Wahrheit bekennen. Und es hilft uns dann auch in der Gemeinschaft von Gemeinden, Gemeinschaft mit Gemeinden, die eben dieselbe lehrmäßige Überzeugung haben wie die unsere. Und dazu ist ein geschriebenes Glaubensbekenntnis unglaublich wichtig und hilfreich. Wenn ich weiß, das ist, was die Gemeinde glaubt, dann weiß ich, ich kann mit denen Gemeinschaft haben oder auch besser nicht. Wenn ich es nicht weiß, ist es schwierig zu entscheiden. Ein dritter großer Bereich und ein letzter Bereich, der zu dem uns das Bekenntnis helfen darf. Es ist ein Maßstab für die Diener des Wortes Gottes oder auch überhaupt für die Amtsträger in der Gemeinde. Und so ist dieses Bekenntnis, das wir haben, auch eine Verpflichtung für die eigenen Pastoren. In Titus Kapitel 1, Vers 9 heißt es, ein Aufseher muss ein Mann sein, der an dem der Lehre gemäß zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von mir in der Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, sagt dort Paulus zu Timotheus, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Im selben Brief, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2 bis 4, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Die Gemeinde muss sicher gehen können, dass ihre Pastoren an der unverfälschten Lehre festhalten. Und deshalb müssen sich die Pastoren auch auf das Bekenntnis verpflichten und es vom Herzen glauben und es in allen Dingen auch verteidigen. Sollte es dazu kommen, dass ein Pastor diese Überzeugung verliert im Lauf seines Dienstes, dann ist es eine moralische Pflicht, das auch bekannt zu geben und sein Amt niederzulegen. Das heißt nicht, dass er deshalb ein Ungläubiger ist. Aber wenn wir für diese Wahrheiten eintreten, dann wollen wir auch daran festhalten. Und das ist ein Schutz vor Irrlehrern. Und hier werden wir in der Heiligen Schrift eindringlich davor gewarnt, dass es viele Scharlatane gibt, Männer, die im Dienst des Teufels stehen und die Gemeinde Gottes zerstören. Irrlehrer haben in der Gemeinde Jesu Christi keinen Platz und dazu kann uns ein Glaubensbekenntnis eine große Hilfe sein. Im 2. Korinther Kapitel 11 finden wir diese erschreckenden Worte ab Vers 13. Solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen, und die Ende wird ihren Werken entsprechen. Paulus ermahnt es auch in Apostelgeschichte 28, dass die Irrlehrer aus ihrer Mitte kommen werden. Wir müssen nicht denken, die sind irgendwo und wollen nicht die Gemeinde zerstören. Irrlehre ist etwas, was immer versucht, in die Gemeinde irgendwie einzudringen. Das ist das, was der Teufel tun möchte. Wir wollen uns davor schützen. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und 2. Johannes Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Das Bekenntnis hat eine vielfache Funktion für uns. Es hilft uns, die aus der Schrift abgeleitete Wahrheit klar zu definieren, wofür wir stehen als Gemeinde, um Pfeiler, Grundfeste der Wahrheit zu sein, um in dieser Überzeugung zu reifen und zu wachsen und daran die Lehre zu prüfen, um einig zu sein in der Gemeinde untereinander und um diese Wahrheit weiterzugeben in die nächste Generation, dass auch sie in der Wahrheit gegründet an Gottes Wort, das er uns gegeben hat, festhält. Und wir könnten dann in einem zweiten Schritt, was wir heute nicht tun werden, weil die Zeit ist um, uns damit auch nochmal auseinandersetzen, dass wir eben hier auch in einem historischen Kontinuum stehen. Hier nicht ein Bekenntnis haben, das so 1689 vom Himmel fiel oder jemand aufgeschrieben hat, sondern dass, was hier bekannt wird, die rechtgläubige Kirche Stück um Stück in den Jahrhunderten in ihren Bekenntnissen auch festgeschrieben hat. Das kann man sehr schön nachweisen, ist auch sehr ermutigend. Das sollen wir aber heute nicht mehr tun. Vielleicht finden wir ein andermal Zeit dafür. Habt ihr dazu Anmerkungen, Fragen?